Ui, das sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt ja tatsächlich, also dieses Archiv setzt sich aus verschiedenen Archiven zusammen, die zum einen sozusagen die ganze DDR-Opposition quasi ab den 50er Jahren dokumentiert, wobei meines Erachtens der Schwerpunkt tatsächlich auf den 80er Jahren liegt. Dann das Archiv hat bei seiner Gründung da auch Bestände zum Beispiel der Umweltbibliothek in Berlin übernommen, die ja vor 89 schon eine Sammlung von Texten und Dokumenten angelegt hatten und auch im Samisdat selber rausgebracht haben. Diese Sachen sind da jetzt alle im Archiv. Dann ist dazu gekommen das Archiv Grauzone, was in den 90er Jahren von einer Protagonistin der Frauenbewegung der DDR und auch lesbischer Gruppen, Samira Kenawi, angelegt worden ist. Da gibt es Bestände aus persönlichen Nachlässen von Aktiven in dieser Bewegung. Ja, tatsächlich, das sind unterschiedliche Sachen. Das sind persönliche Nachlässe, das heißt von Persönlichkeiten aus diesem Umfeld, sprich der Nachlass von Bärbel Bohler ist zum Beispiel da. Dann gibt es ja, also zum Beispiel von der Revolutionszeit 89, 90 ist relativ viel dokumentiert da. Also da gibt es sozusagen Mitschnitte von den runden Tischen zum Beispiel, Dokumente aus der Zeit, die ganzen Gründungsmaterialien von verschiedenen Gruppierungen. Das bildet im Prinzip die ganze Geschichte dieser DDR-Opposition beziehungsweise auch der Bürgerbewegung. Also von Bürgerbewegung spricht man ja erst ab 89 ab und interessanterweise tatsächlich in die frühen 90er Jahre hinein beziehungsweise auch darüber hinaus. Also das macht das Archiv für uns interessant, weil es halt quasi eine komplette Geschichte abbildet, die tatsächlich sonst auch so in den gängigen Erzählungen zu DDR und auch zu 89, 90 eher randständig ist. Deshalb interessieren wir uns für diese Dokumente, weil sie eine andere Geschichte erzählen können, tatsächlich auch und tun.
Und nun ist die Idee, dass Künstlerinnen und Künstler ein Archiv nutzen, eben dieses Archiv, was du gerade erklärt hast, um eigene künstlerische Arbeiten aus dem Material zu entwickeln. Dieses künstlerische Forschen an Archiven, das war in den letzten Jahren häufiger zu beobachten. Oftmals geht es dabei auch darum, dass dieser zweite Blick der Künstlerin, des Künstlers eine Kritik oder eine Aktualisierung des Archivmaterials hervorbringt. Vielleicht an dich als Künstlerin, Elske, die Frage, wie seid ihr denn bei euren Recherchen genau vorgegangen?
Also ich bin in dem Projekt sowohl Künstlerin als auch Co-Kuratorin, muss ich dazu sagen. Die Künstlerinnen recherchieren sehr unterschiedlich, aber tatsächlich haben wir mit den eingeladenen Beitragenden und Künstlerinnen, es sind nicht nur Künstlerinnen, sondern auch Autorinnen, auch Kollektive, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen für diese Geschichte interessieren. Und wir haben Anfang des Jahres eigentlich einen gemeinsamen Prozess angefangen und die Leute sitzen im Archiv. Manche sind gekommen mit schon speziellen Vorstellungen und auch Vorkenntnissen von der Geschichte. Die suchen dann natürlich spezifischer. Andere Leute gehen tatsächlich so ein bisschen intuitiv vor, ne? Also was interessiert mich, was gehört zu meiner Praxis dazu? Oder welche formalen Kriterien interessieren mich auch an dem Material? Das sind natürlich Sachen, die normalerweise in der Archivarbeit jetzt nicht im Vordergrund stehen, ne? Also die beste Person, um zu fragen, was das Ungewöhnliche an unserem Ansatz ist, sind die Archivarinnen, die seit diesen ganzen Monaten jetzt mit einer anderen Herangehensweise konfrontiert sind und uns das auch immer mal wieder zurückspiegeln, dass es für sie durchaus ungewöhnlich ist, mit was für Fragen die Künstlerinnen ankommen, ne? Dass sie sagen, was habt ihr zum Beispiel für Möbel im Archiv?
Also was du auch angesprochen hast auf die Kritik oder sozusagen vielleicht auch ein Aufmerksam machen auf Dinge, die im Archiv vorhanden, aber auch eben nicht vorhanden sind oder Blicke und Erzählungen daraus und darüber hinaus. Also gibt es schon einige Beispiele jetzt auch, die auch also sozusagen in der Künstlerinnenauswahl, die wir getroffen haben, irgendwie für uns auch wichtig waren. Und also was vielleicht ganz interessant ist, also wir eröffnen die Ausstellung, die sowohl im Archiv als auch bei uns im District, in dem Ausstellungsraum stattfindet, mit einer Performance von Nadia Zulukidze, die eine Choreografin und Künstlerin ist aus Georgien und die sich zum Beispiel auseinandersetzt mit der auch der Biografie, aber auch dem Schaffen von einer Dissidentin und Theatermacherin aus der DDR und das aber in Bezug setzt mit ihrer eigenen Erfahrung von Migration und sich sozusagen aber auch mit den psychologischen Landschaften, also der Klaustrophobie und der Unterdrückung in der DDR auseinandersetzt und die in Bezug setzt zu ihren Erfahrungen als Frau, als Migrantin, als queere Person vielleicht in Berlin heute. Also ich glaube, darüber entstehen zum Beispiel auch schon sowas wie Erweiterungen, aber auch vielleicht Fokusse in das Archiv hinein, die etwas hervorholen, was da schon irgendwie da ist, aber nochmal ganz anders gelesen wird. Und ähnlich ist es zum Beispiel mit der Raumerweiterungshalle, die eine Lesung machen, eine szenische, und die sehr stark eben zur lesbischen und zur Transgeschichte in der DDR und darüber hinaus, also 80er, 90er Jahre geforscht haben und sehr viel mit Protagonistinnen gesprochen haben, die ja auch alle noch leben und darüber irgendwie auch letztlich Erzählungen und Wissen generieren, was sich teilweise abbildet im Archiv, aber teilweise auch weit darüber hinausgeht, woran man auch sieht, dass sozusagen die Arbeit dieses Archivs nicht fertig ist und diese Geschichte auch nicht fertig ist, sondern sich einfach weiter in Bewegung und in Entwicklung befindet.
Jetzt hast du schon einige Formen der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Archivmaterial genannt, Susa. Dieses Archivmaterial beinhaltet selbst ja wiederum Zeugnisse oppositioneller kultureller Produktion in der DDR. Wie würdet ihr denn diese damaligen künstlerischen Praktiken beschreiben, die ja oft ganz eng an die politischen Aussagen gebunden waren?
Du redest jetzt von künstlerischer Produktion in der DDR?
Ja, genau.
Die ist ja im Archiv im Prinzip nur am Rande vertreten. Es ist ja sozusagen ein Archiv der Opposition, wo relativ wenig kulturelle oder auch subkulturelle Zeugnisse sind schon auch da, aber tatsächlich ist es jetzt kein Kunstarchiv in dem Sinne. Ne? Also die künstlerische Betrachtungsweise bringen wir zu einem Material, was an sich nicht unbedingt künstlerisch ist.
Also ich meine, es gibt ja im Archiv zum Beispiel, es gibt sehr viel so auch künstlerischen Samizdat, also damit haben sich aber jetzt zum Beispiel Leute in unserem Projekt nicht so ganz viel beschäftigt, aber zum Beispiel die Theatermacherin, mit der sich Nadja beschäftigt, also natürlich irgendwie gibt es auch Zeugnisse ihrer Szenografien und Drehbücher und so weiter. Und Raumerweiterungshalle zum Beispiel referieren ja auch auf die Gruppe Exterra XX aus Erfurt. Genau, also sozusagen ein Performance-Kollektiv von Frauen, die in den 80er Jahren gearbeitet haben. Und achso, und wir haben Bärbel Bohley. Es gibt schon irgendwie eine Auseinandersetzung mit auch künstlerischen und kulturellen Formen der Zeit und die aber auch gar nicht so abgelöst sind von dem, was heute passiert, auch formal, würde ich sagen, also oder als Praxis.
Bärbel Bohley ist ein gutes Stichwort, weil das ist so ein bisschen eine Geste, die wir noch mit reingenommen haben, die ich aber sehr schön finde, weil im Archiv hängt also immer ständig ein Bild an der Wand von Bärbel Bohley, eine Grafik. Ne? Das ist sozusagen das einzigste oder eines der wenigen Kunstwerke, ne, die an sich da archiviert sind. Sonst sind es nicht so wahnsinnig viele Kunstwerke in dem Sinne, es sei denn, man gibt eine große Fotosammlung natürlich. Und das ist eine Grafik, die auf den ersten Blick sich gut einfügt in so einen Stil von, nennen wir sie mal, nicht konformen Künstlerin der späten DDR, also eine bestimmte grafische Arbeit, die sich ja oft als unpolitisch verstanden, die sich dezidiert davon abgegrenzt haben, politische Kunst machen zu sollen in der DDR. Ne? Die Kunst hatte ja offiziell eine gesellschaftliche Rolle, der man sich dann in den 80er Jahren versucht hat zu verweigern, was natürlich an sich eine politische Geste war. Und dieses Bild ist aber an sich, hat an sich eine ganz stark politische Geschichte. Das wurde von Bärbel Bohley über eine westdeutsche Grünen-Politikerin Petra Kelly an Honecker übergeben, mit wiederum einer Widmung, in der stand, er soll größere Freiheiten in der DDR zulassen. Also da wurde Kunst auf eine irgendwie um die Ecke gedachte Art dann doch politisch. Und dann gibt es eine zweite Arbeit von Bärbel Bohley, die wir bei District dann ausstellen als Gegenstück, wo Bärbel Bohley im November 89 angefragt war, für eine Grafikmappe eine Arbeit beizusteuern und dann einfach auf ein schwarzes Blatt geschrieben hat, manchmal ist Kunst abwesend. Und das fand ich ganz interessant, weil das auch nochmal das Verhältnis Kunst und Politik auf eine andere Weise auf den Punkt bringt. Ne? Also jetzt ist Revolution und im Prinzip ist Revolution natürlich der kreative Moment an sich. Ne? Also 89 war ja ein unglaublicher Aufbruch von auch Kreativität in alle Richtungen. Darauf spielt, glaube ich, dieser Kommentar von Bärbel Bohley auch an. Und das fand ich ganz schön, das als Geste mit reinzunehmen in die Ausstellung.
Ein Bestandteil des Archives der DDR-Opposition sind Dokumente zur Umwelt- und Friedensbewegung, das hattet ihr schon angesprochen, und eben auch Hinterlassenschaften von Organisationen oppositioneller Frauen, auch lesbischer, schwuler Verbände finden sich in dem Archiv. Wenn man sich das anguckt, so Richtung sexuelle Orientierung und die Kämpfe, was sind denn das für Zusammenschlüsse, die da dokumentiert sind und wie wurden diese Archivbestände jetzt von euch künstlerisch bearbeitet?
Also was total toll ist an diesem Archiv Grauzone, ist irgendwie zu lernen, dass es wirklich sehr, sehr viele und auch sehr unterschiedliche Formen von lesbischen und Frauenbewegungen oder Organisierungen in der DDR gab. Und also für mich zum Beispiel, die ich in Dresden aufgewachsen bin, ist es irgendwie so ein unglaublicher Schatz, das zu wissen. Also sozusagen retrospektiv sich zu orientieren in einer Geschichte, die für mich abwesend war und aber eigentlich total prägend. Und die Auseinandersetzungen damit sind auch relativ vielfältig. Also ich hatte schon angesprochen, die Raumerweiterungshalle, die irgendwie so eine Vielstimmigkeit auch versuchen herzustellen, jetzt künstlerisch, aber auch in ihrer Recherche und tatsächlich mit O-Tönen und Zitaten und aber auch selbst neu dazugesuchten Stimmen arbeiten. Und dann gibt es Peggy Piesche, die als Kulturwissenschaftlerin und mit einem historischen Blick irgendwie sehr stark danach sucht, was waren eigentlich diese marginalisierten, auch schwarzen und People of Color Perspektiven innerhalb dieser Bewegungen und wie und was für Solidarisierung gab es oder gab es eben auch nicht. Und als wir angefangen haben zu arbeiten, meinte Rebecca, die das Archiv Grauzone auch aufgearbeitet hat, so, ja, also diese lesbischen Gruppen, die waren nicht so richtig politisch, die haben sich halt immer so getroffen und so. Und natürlich bilden sich da auch sehr verschiedene Arten von Praxis ab und dessen, was man als politische Praxis vielleicht auch bezeichnen kann. Also ging natürlich schon auch sehr viel, sehr stark darum, überhaupt einen Raum herzustellen, wo überhaupt gelebt, geatmet und sich selber auch anerkannt und gemeinsam organisiert werden konnte. Also jetzt in Bezug auf lesbische und trans und schwule Personen, aber die waren gleichzeitig auch immer Teil von, also vor allem die lesbischen Organisationen, von einem weiteren feministischen Kampf, auch in der DDR, der irgendwie sehr interessant ist, weil sich die DDR eben auch sehr stark als ein von Männern und männlich gedachtes System darstellt und da auch so eine, also sehr, sehr prägnante Kritik sowohl an den Lebensformen als auch an den politischen Strukturen sich abbildet.
Ich spreche mit Susa Husse und Elske Rosenfeld über die Ausstellung Wildes Wiederholen, Material von unten. Da geht es um künstlerische Forschung im Archiv der DDR-Opposition. Und was im Rahmen eurer Ausstellung auch passieren soll, ist ein fiktiver Piratensender, in dem sich, so liest man es, afrikanische Befreiungsbewegungen mit den DDR-Oppositionellen solidarisieren. Da arbeiten dann die Künstlerinnen und Künstler mit Verfremdung und vor allem einer Fiktion, die aber eine tatsächlich passierte Geschichte betrifft. Wieso denn dieser Schritt, der Geschichte etwas im Nachhinein hinzufügen zu wollen?
Das Schöne an diesem, an der Fiktion, die man als Künstlerin sozusagen leisten kann, ist ja, dass man die Geschichte sich auch so ein bisschen basteln kann, wie man sie gerne hätte und darüber auch ein bisschen was aussagen kann, darüber, was an den tatsächlichen Gegebenheiten und der Geschichte, was einem da fehlt oder was einen da stört. Also das Schöne an dem Projekt von Claude Gomez ist, dass er quasi diesen Begriff der Solidarität, der in der DDR sowohl von staatlicher Seite, aber auch von oppositioneller Seite sehr viel bemüht wurde und tatsächlich auch von oppositioneller Seite auch mit Leben ausgefüllt wurde, dass er den aber trotzdem aus einer, könnte man sagen, postkolonialen Perspektive umdreht, auch aus einer postsozialistischen natürlich, und sagt, wir imaginieren hier eine Befreiungsbewegung in Westafrika, die sich mit der DDR-Bürgerbewegung, Opposition solidarisiert. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist wiederum dann aber ein Material aus dem Archiv, was jetzt sich gar nicht offensichtlich mit dieser Solidaritätsthematik oder auch nicht-europäischen Kontexten beschäftigt, sondern das ist eine Sendung des Piratensenders Schwarzer Kanal, die eine interessante Geschichte hat, auch für euch als Radio Korax wahrscheinlich super interessant ist. Ne? Da gibt es also so ein paar, von West-Berlin ausgestrahlte, rausgeschmuggelte Sendungen. Die erste, wo ich mal kurz reinhören konnte, ist irgendwie auch eine Fiktion, wo die Radiomacherinnen mit Soundeffekten so tun, als würden sie aus einem Kernkraftwerk heraus senden und eine Sendung zur Kernkraft gemacht haben. Und aufgrund dieser Dokumente wird dieser Piratensender da irgendwie zusammengebastelt. Wir sind sehr gespannt, wie das dann aussehen kann. Da kommen sozusagen sehr viele Themen zusammen und werden so ein bisschen auch auf den Kopf gestellt, was ich sehr schön finde.
Was man vielleicht auch noch ganz kurz dazu ergänzen kann, also ich glaube, es geht, also soweit du so da fragtest, warum überhaupt diese Idee, was der Geschichte hinzuzufügen, ich glaube, die Geschichte in dem Sinne ist überhaupt nicht abgeschlossen oder hat auch so noch gar nicht begonnen. Also und gerade diese Arbeit, also die auch im Entstehen ist und ein bisschen später sich materialisieren wird, ist eine, die auch zeigt, dass ganz viel dessen, was wir über diese Geschichte noch lernen können und auch sozusagen die Gegenwart da drin, überhaupt noch gar nicht gemacht und gedacht wurde. So. Und vielleicht ist es auch wichtig, irgendwie diese Genealogien irgendwie nochmal anders zu denken, also in Bezug auf diese antikolonialen Befreiungskämpfe, die ja vor allem Mitte des 20. Jahrhunderts und dann in den 60er, 70er Jahren sehr stark stattgefunden haben in afrikanischen, südamerikanischen Kontexten. Also dass die irgendwie, also sowohl die 68er-Bewegungen als auch die dann sozusagen oppositionellen Bewegungen bis hin dann eben zu 89 inspiriert haben und also sozusagen mit eingeschrieben sind vielleicht in diese Bewegungen und das mitzudenken ist vielleicht auch wichtig, also nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall auch wichtig und sozusagen also auch diese Vorwärts-, Rückwärts- oder Bewegungen, die nicht nur Solidarität oder Aufmerksamkeit oder so immer von Europa nach in diesem Fall irgendwie Westafrika auf so einer, also genau auf so einem kolonialen Stream denken, sondern eben auch zurück und Zeit und seitwärts und so weiter, ist, glaube ich, etwas, was künstlerische Arbeit in dem Fall und auch künstlerische und kulturelle politische Imagination leisten kann.
Geht also auch darum, dass Stimmen, die in der Breite oft nicht gehört wurden oder werden, wieder eine Öffentlichkeit bekommen. Und da passt die Ausrichtung eurer Ausstellung ja ganz gut auch zur Idee des Archivs von unten. Was ihr jetzt ausstellt und was ihr bearbeitet habt, das passiert auch im Hinblick auf das kommende Jahr. 2019 heißt es 30 Jahre 1989. Vielleicht nochmal zusammenfassend, welchen Blick wünscht ihr euch denn für dieses Jubiläum auf das Jahr 89?
Naja, einen inhaltsvollen, ne? Also das, was bis jetzt oft passiert ist, ist, dass ja sozusagen die Revolution oder das Revolutionäre und auch das Utopische und das Radikale an dieser Erfahrung 1989 bei den Arten, wie das gefeiert und dargestellt wird, aus dem Blick gerät, ne? Das fängt mit der Sprachlichkeit an, dass jetzt irgendwie immer mehr nur vom Mauerfall gesprochen wird und diese ganze Geschichte immer mehr erzählt wird, oder eigentlich schon von Anfang an erzählt wird, als die Geschichte vom Mauerfall zur deutschen Wiedervereinigung. Und darin geht halt ganz viel verloren, was im Archiv halt eminent vertreten ist, nämlich die ganze Geschichte über viele Jahrzehnte entstandener Gegenentwürfe der DDR-Opposition, die dann mit diesem Befreiungsakt im Herbst 89 plötzlich irgendwie sich manifestieren können, sich auch organisieren können, aber das dann in einer Situation stattfindet, wo sich die äußeren Umstände so wahnsinnig schnell verändern, dass sozusagen diese Vorstellung einer reformierten DDR, einer anderen Form von Demokratie, vielleicht auch einer anderen Form von Sozialismus, demokratischem Sozialismus und so weiter, die da kursierten und die sozusagen diese Revolution auch mit losgetreten haben, dass die sich sozusagen anfangen zu entwickeln und gleichzeitig von außen wieder eine Art Riegel vorgeschoben wird durch den Wiedervereinigungsdiskurs, ne? Und diese ganzen Geschichten sind ja trotzdem da. Die sind nicht verloren, die sind im Archiv materiell aufgehoben und stehen quasi auch als eine Erfahrung und als ein Projekt und als eine Ideensammlung und eine Erfahrungssammlung eigentlich zur Verfügung. Und das wäre mir und uns total wichtig, dass das kommende Jahr mit den 30 Jahren Abstand, dass da die Möglichkeit geschaffen wird, und das müssen wir auch von unten, wie du sagst, leisten, diese Sachen auch sichtbar zu machen oder stärker sichtbar zu machen.